Seit fast 2,5 Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Die NATO beschließt weitere Milliardenhilfen für Kiew und verordnet sich selbst ein massives Aufrüstungsprogramm, während Ungarns Regierungschef Orbán, der auch EU-Ratspräsident ist, sich auf Friedensmission nach Kiew, Moskau und Peking begibt. Und gleichzeitig spielen sich in der westlichen Führungsmacht USA gleich mehrere Dramen ab. Der greise Präsident Biden, der im November wiedergewählt werden will, sorgt mit einem desaströsen TV-Auftritt bei seinen Anhängern für Entsetzen, während auf seinen Herausforderer Trump wenige Tage später ein Mordanschlag verübt wird. Das alles geschieht innerhalb weniger Tage und dabei habe ich die wachsenden Spannungen zwischen dem Westen und China noch gar nicht erwähnt. Was ist gerade los in dieser Welt und wie wird sich das auswirken auf uns in Deutschland? Darüber will ich im heutigen Telepolis-Podcast mit dem Politikwissenschaftler Professor Johannes Fawig sprechen. Er leitet den Lehrstuhl für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Schönen guten Tag, Professor Fawig.
Guten Tag, Herr Ringel, ich grüße Sie. Sie haben das gut zusammengefasst und das ist eine Lage, die man sich eigentlich hätte kaum vorstellen können, wenn man das nochmal so geballt jetzt hört. Also schon viel los im Moment.
Ja, was ist denn aus Ihrer Sicht von dem, was ich da gerade aufgezählt habe, das wichtigste Ereignis?
Es ist schon die Melange, die Sie beschrieben haben. Instabilität auf vielen Ebenen, Unsicherheit auf vielen Ebenen, die gewohnten Denkkategorien sozusagen, die erodieren gewissermaßen vor unseren Augen. Und für unsere Interessen ist natürlich jetzt mal der Ukraine-Krieg, also der Angriff Russlands auf die Ukraine, das wichtigste, auch das bedrohlichste Ereignis. Aber die Instabilität in den USA kann uns sicherlich auch die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Und insofern ist die Mischung derzeit schon eine, die einem sehr, sehr viele Sorgen machen kann und machen muss, ja.
Fangen wir mal mit dem jüngsten Ereignis an. Gerade erst passiert jetzt am Wochenende der fehlgeschlagene Mordanschlag auf den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Trump. Welche Auswirkungen kann das haben? Sorgt das möglicherweise für etwas Besinnung, Nachdenken in den USA oder spitzt das weiter zu?
Das werden jetzt die nächsten Tage und Wochen natürlich zeigen, wenn man sich die, finde ich, sehr vernünftige Reaktion von Joe Biden, also dem aktuellen Präsidenten, anschaut, der ja gerade jetzt gesagt hat, wir müssen die politische Temperatur senken. Wir dürfen nicht in ein politisches Klima weiter geraten, wo Meinungsverschiedenheiten Feindschaft gewissermaßen begründen. Das ist der richtige Ton, finde ich. Und Donald Trump, das, was man jetzt gerade hört, gießt kein Öl ins Feuer im Moment. Aber er ist natürlich ein Typ, der vom Krawall gewissermaßen lebt und insofern erwarte ich schon eine weitere Zuspitzung in dieser Lage. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Donald Trump sozusagen nicht nur verurteilter Straftäter ist, sondern auch insbesondere dadurch, dass er die letzte Wahl nicht anerkannt hat und gewissermaßen, ich spitze das mal etwas zu, seinen Mob losgeschickt hat, das Parlament in den USA zu stürmen. Damit hat er natürlich wesentlich dazu beigetragen, dass das politische Klima versaut ist. Insofern sind die USA jetzt wirklich in einer instabilen Lage. Und ein Kollege von mir aus den USA hat das gestern so formuliert: Niemand in der Welt bewundert mehr das US-amerikanische politische System. Also das sind wirklich schwerwiegende Vorgänge und die politische Kultur in den USA ist kaputt und ich hoffe, dass sie repariert werden kann, bin aber etwas skeptisch, ob das wirklich gelingt.
Nun erwarten ja sowieso viele, dass sich die USA künftig noch mehr mit sich selbst beschäftigen als mit der NATO, zum Beispiel auch mit der Ukraine. Unter Trump wird das erwartet, sollte er Präsident werden. Aber ist das vielleicht jetzt schon so, nach diesem Ereignis, dass da alles mehr oder weniger um die Innenpolitik kreist?
Das war eigentlich schon immer so in den USA, müssen wir auch mal sagen. Also alle Administrationen sind immer innenpolitisch getrieben. Trotzdem haben sie natürlich Interessen in der Welt und das wird sich, denke ich, auch nicht ändern. Aber die Frage ist, wie man die Interessen wahrnimmt. Und da gibt es schon einen klaren Unterschied zwischen Biden und Trump. Ich meine, aus meiner Sicht ist die amerikanische Ukraine-Politik unter Biden ein absolutes Desaster. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass es unter Trump, wenn er Präsident würde, besser werden würde. Und ich glaube auch, dass es besser werden würde, weil es viel schlimmer gar nicht werden kann. Aber in anderen Fragen, etwa im Umgang mit China, ist Trump sozusagen noch aggressiver, sag ich mal, als Biden. Insofern ist das so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und als Europäer hat man ohnehin keinen Einfluss darauf. Man muss das nehmen, wie es kommt. Aber die USA werden ein unberechenbarer Partner werden nach den nächsten Präsidentschaftswahlen. Und für Europa bedeutet das, dass es seine Strategie durchdenken muss, ob es wirklich sich noch so eng anlehnt an diesen unberechenbaren Partner USA oder ob es versucht, ein Stück weit einen eigenen Weg zu gehen. Und ich würde für Letzteres werben, aber die Europäer selbst sind ja gespalten. Und das ist auch ein Problem, was wir sehen müssen. Insofern schüttelt sich gerade manches neu. Und da gibt es aber auch Raum für Debatte, wenn sich manches neu schüttelt. Und ich bin dafür, diese Debatte zu führen.
Ja, lassen Sie mich gleich mal dazwischen gehen. Ich will mal zwei Bälle aufnehmen, die Sie mir gerade zugespielt haben. Das erste, Sie haben die amerikanische Politik mit Blick auf die Ukraine unter Joe Biden als Desaster bezeichnet. Was gibt den Anlass, das so zu sehen?
Naja, wir haben jetzt 2,5 Jahre Krieg in der Ukraine, der von Russland verschuldet ist, gar keine Frage. Das waren weder die Amerikaner noch die Europäer, die daran schuld sind. Aber natürlich haben wir, die Amerikaner, auch die Europäer, auch ein Stück weit der Verantwortung dafür. Also ich unterscheide gerne immer zwischen Schuld und Verantwortung. Schuld liegt auf russischer Seite, Verantwortung auch bei uns. Wir haben sozusagen mutwillig russische rote Linien überschritten. Mit dem Angebot der NATO und dem Beschluss der NATO, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird. Und dieser Beschluss ist ja schon alt, der ist schon aus dem Jahr 2008, hat sich aber unter Joe Biden gewissermaßen verstärkt. Als er ins Amt kam 2021, hat er sozusagen Fahrt aufgenommen in dieser Frage. Es gab ein amerikanisch-ukrainisches Sicherheitsabkommen aus dem Jahr 2021, wo dieses Ziel nochmal bekräftigt wurde, wo auch schon die Aufrüstung der Ukraine mit militärischem Gerät und Waffen aus Amerika festgelegt wurde und intensiviert wurde. Also das hat die Konfliktlage sozusagen beschleunigt. Und dann hat Russland die Ukraine angegriffen. Nochmal, daran trägt nicht der Westen Schuld, sondern alleine Russland. Aber die Amerikaner und der Westen weigern sich im Prinzip seitdem, über einen Interessenausgleich mit Russland in dieser Frage auch nur nachzudenken. Und insofern ist das nicht die richtige Reaktion, finde ich, die das Problem eigentlich verstärkt hat und nicht den Versuch macht, nicht gemacht hat und nicht macht bisher, dieses Problem irgendwie auch politisch zu lösen. Und das meine ich damit, dass ich die amerikanische Ukraine-Politik für ein Desaster halte.
Sie haben, und das ist der zweite Ball, den ich aufnehme, gesagt, die Europäer müssen es sowieso nehmen, wie es kommt. Damit sind wir jetzt gleich mal beim Washingtoner NATO-Gipfel. Das wird ja so interpretiert, als habe man da schon mal versucht, die NATO Trump sicher zu machen und Europa in die Lage zu bringen, mehr eigene Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel dieses Koordinationszentrum in Wiesbaden, das also die militärische Unterstützung der Ukraine organisieren und koordinieren soll. Sehen Sie solche Momente, dass Europa jetzt mehr und mehr die Führung übernimmt in der NATO?
Nein, ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Ich halte das für gewissermaßen eine Form der politischen Klempnerei, die versucht, mit technischen Dingen große politische Strömungen zu beeinflussen. Das wird aber nicht gelingen. Wenn die Amerikaner unter Trump, wir wissen es nicht, aber wenn die Amerikaner unter Trump gewissermaßen eine 180-Grad-Wende in der Ukraine-Frage machen, die etwa so aussehen könnte, dass man auf einen politischen Deal mit Moskau drängt, die auch so aussehen könnte, dass man sagt, wir bezahlen nicht mehr diese riesigen Milliardensummen, die wir in der Vergangenheit bezahlt haben, dann werden die Europäer sich dem anpassen müssen. Und dann kann man auch nicht mit dem Kommando in Wiesbaden, wo 700 NATO-Soldaten arbeiten, die Dinge ändern, sondern dann muss man sich den neuen Realitäten stellen. Insofern wird der Takt auch in der Ukraine-Frage in Washington bestimmt und nicht in Paris, Berlin oder Warschau. Und ich finde das falsch. Die Europäer müssten eine politische Initiative machen, von der man dann vielleicht auch die USA überzeugen kann. Und im besten Fall tut man es gemeinsam mit den USA. Aber ich glaube nicht, dass man, wenn der Wind sich dreht in den USA, dass man sich dem fundamental entgegenstemmen kann als Europäer. Das ist aussichtslos.
Stichwort Friedensinitiative, Friedensmission. Sie sagen, das wäre das, was Europa tun müsste. Viktor Orban, der ungarische Regierungschef hat eine Friedensmission gestartet, beginnend in Kiew, dann über Moskau und Peking bis Washington. Da gibt's aber vor allem Unmut bei den Europäern. Da heißt es, was macht der Orbán für sich als ungarischer Regierungschef? Mit der EU hat das überhaupt nichts zu tun. Also es gibt, einerseits wird's klein geredet oder es wird massiv kritisiert. Wie bewerten Sie es?
Also natürlich ist Viktor Orbán eine politische Figur, die man mit Skepsis sehen kann und ich persönlich auch mit Skepsis sehe. Wir sollten aber unterscheiden, was in Ungarn im innenpolitischen Bereich besteht. Da muss man die Agenda nicht gut finden und was jetzt Viktor Orbán in der internationalen Politik versucht. Und man kann ja Orbán auch weiterhin kritisieren, aber er hat doch jetzt den Versuch zumindest gemacht, mit den maßgeblichen Akteuren wieder zu reden. Und er konnte das nur deshalb machen, weil andere es nicht tun. Und ich finde es schon etwas merkwürdig, wenn man das jetzt in dieser Art kritisiert und selber gar kein politisches Alternativangebot macht. Das heißt, ich finde es vernünftig, was Viktor Orbán macht. Er hat ja im Prinzip jetzt gar keine Agenda damit verbunden, sondern führt erstmal nur Gespräche, die andere nicht führen wollen. Und das ist grundfalsch. Der westliche Ansatz ist ja im Prinzip, wenn ich das so deutlich sagen darf, ein unpolitischer Ansatz, der sich ukrainische Maximalpositionen zu eigen macht, wovon jeder eigentlich weiß, dass das nicht am Ende dabei rauskommen wird. Und man weigert sich gewissermaßen, jede politische Fantasie auch nur mal vorzudenken. Und in diese Lücke gewissermaßen stößt Viktor Orbán. Und dafür wird er jetzt massiv kritisiert. Ich finde, das passt nicht zusammen. Man sollte eigene politische Initiativen starten oder die Initiative von anderen unterstützen, etwa die brasilianisch-chinesische Initiative vom Mai 2023, die im Prinzip ganz gute Anknüpfungspunkte für eine politische Lösung bieten würde. Der Westen greift nichts davon auf, sondern macht Durchhalteparolen gewissermaßen und argumentiert, dass man im Prinzip erst dann verhandeln kann, wenn Russland seine Soldaten komplett aus der Ukraine abzieht. Ich halte das für Wunschdenken, würde mir das auch wünschen, das ist ja gar keine Frage, aber es gibt auch gar keine Anhaltspunkte dafür. Wir brauchen mehr Politik, mehr Diplomatie und weniger Durchhalteparolen. Und Viktor Orbán versucht das jetzt und ich finde, er wird zu Unrecht dafür kritisiert.
Deutschland ist das größte, das stärkste, viele sagen das wichtigste Land in der Europäischen Union. Von der Bundesregierung kommt aber mit Blick auf die Ukraine auch seit langem immer die gleiche Tonlage. Die Ukraine soll alles bekommen, was sie braucht, ist das eine, und sie darf diesen Krieg nicht verlieren. Sehen Sie trotzdem irgendwelche Bewegung in der deutschen Position?
Also ich sehe zumindest öffentlich keine Bewegung. Was hinter den Kulissen passiert, vermag ich nicht einzuschätzen, aber ich glaube, wenn man die Tonlage so setzt, wie etwa Kanzler Scholz das macht, der ja im Prinzip diplomatische Bemühungen so diffamiert, dass er sagt, das wäre alles ein Diktatfrieden auf Geheiß Moskaus. Also wenn man so an die Frage öffentlich rangeht, dann glaube ich, hat man keine politische Manövriermasse, um hinter den Kulissen was zu bewegen. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass hinter den Kulissen was passiert, weil aus den Gesprächen, die ich führe, ist schon sichtbar, dass viele erkennen, dass dieser dauerhafte Abnutzungskrieg verlustreich ist, dass der jederzeit noch mehr eskalieren kann und den politisch eigentlich niemand gewinnen kann. Und die Suche nach politischen Lösungen, die liegt schon gewissermaßen in der Luft. Aber aus Deutschland nehme ich nichts dergleichen wahr. Und nochmal, wenn man sich öffentlich so eindeutig festlegt, dann fällt es vermutlich auch schwer, hinter den Kulissen Fortschritte zu erzielen. Und ich glaube, die Stimmung muss sich drehen. Wir müssen erkennen, dass in diesem Krieg es keine guten Optionen mehr gibt und dass dieser dauerhafte Abnutzungskrieg, der mit immer mehr westlichen Waffenlieferungen gewissermaßen befeuert wird, nicht dazu führt, dass die Ukraine besser aus diesem Krieg rauskommt, sondern dass die einzige Chance, um auch für die Ukraine was Vernünftiges zu erreichen, der Wille zu einer politischen Lösung ist. Und die kann nicht darin bestehen, dass man Maximalforderungen, die völkerrechtlich berechtigt sind, die auch moralisch berechtigt sind, immer vor sich herträgt, sondern dass man auf der Basis eines Interessenausgleichs versucht, diesen Konflikt zu lösen. Ich finde, zu möglichst guten Bedingungen für die Ukraine. Es geht also nicht darum, Russland was zu schenken oder gar Russland nah oder Russland freundlich zu sein. Das ist bei mir jedenfalls hundertprozentig nicht der Fall. Und ich sehe auch eigentlich niemanden, der sagt, Russland handelt da irgendwie vernünftig. Ich kenne keinen, der das macht, selbst in politischen Lager, dem man das immer unterstellt, sondern wir müssen doch jetzt versuchen, aus diesem Krieg wieder rauszukommen. Und dafür brauchen wir politische Initiativen und die sehe ich nicht, in Deutschland schon gar nicht.
Wenn wir uns das Dokument von Washington anschauen beim NATO-Gipfel, da geht es um mehr und zwar deutlich mehr militärische Unterstützung noch für die Ukraine. Weitere 40 Milliarden Dollar sind da vermerkt. Deutschland ist auch ganz vorne dran mit bei den Unterstützern. Und diejenigen, die das formulieren, gehen ja davon aus, dass dieser Krieg militärisch zu gewinnen ist. Bei dem, was Sie da beschreiben, klingt das ganz anders. 2,5 Jahre Krieg. Es gab ja immer wieder die Diskussion, es braucht neue Waffensysteme. Da waren es die Leopard-Panzer, dann waren es Raketen mit größerer Reichweite. Jetzt ist von F-16-Kampfflugzeugen die Rede. Gibt es solche Game-Changer? Glauben Sie, dass das militärisch tatsächlich noch zu gewinnen ist?
Also aus meiner Sicht nicht, aber ich habe auch keine Glaskugel zur Verfügung und ich nehme zur Kenntnis, dass die offizielle Position in der NATO genauso ist, wie Sie das gerade beschrieben haben. Die glauben offenkundig daran, dass man die militärischen Ziele mit immer mehr Unterstützung erreichen kann. Und dieser Drahtseilakt gewissermaßen, der ja auch von etlichen in der NATO, auch den Amerikanern, auch den Deutschen immer betont wird, dass wir die Ukraine einerseits maximal unterstützen wollen und müssen, andererseits aber nicht einen Krieg mit Russland wollen. Dieser Drahtseilakt, der ist ein Drahtseilakt. Und ich glaube nicht, dass das dauerhaft gelingt, so weiterzumachen wie bisher. Und es sind ja nicht nur die massive militärische Unterstützung, die jetzt in Washington nochmal bekräftigt wurde, sondern auch ein denkbarer politischer Ausweg wird zunehmend verbaut, nämlich ein wie auch immer ausbuchstabierter Neutralitätsstatus der Ukraine. Die Gipfelerklärung der NATO spricht von einem unumkehrbaren Weg der Ukraine in die Allianz und hat auch sowas wie eine NATO-Mission gegründet, die das vorbereiten soll und so. Also da ist der Zug gewissermaßen in eine eindeutige Richtung unterwegs und ich glaube, dass man sich damit politische Kompromisslinien verbaut und auch militärisch nichts erreicht. Das heißt, im Prinzip bewegen wir uns in einer massiven Sackgasse und das Ende dieser Sackgasse ist absehbar und das könnte auf einen Krieg mit Russland hinauslaufen. Und ich gehöre zu denjenigen, die davor warnen und die wirklich appellieren, auch an die westliche Politik, den Weg so nicht weiterzugehen. Und jetzt kann man natürlich auch noch an Russland appellieren, das will ich gerne hinzufügen, diesen brutalen Krieg zu stoppen, gar keine Frage. Aber darauf haben wir jetzt erstmal keinen Einfluss. Wir haben aber Einfluss, jedenfalls ich hoffe das in einer Diskussion, dass man Einfluss auf die Stimmung in seinem eigenen Land und Bündnis sozusagen haben kann. Und diese Stimmen, die gibt es ja, die davor warnen, die sind aber im Moment noch sehr leise und ich finde, die müssen lauter werden, weil das wird so nichts. Wir gehen in eine falsche Richtung.
Professor Favik, lassen Sie uns noch ein bisschen weiter in Richtung Osten schauen. Die NATO nennt in der Gipfelerklärung von Washington China als einen der 4 Hauptgegner. Neben Russland, Iran, dem internationalen Terror kommt China vor in dieser Auflistung. Und da spricht die NATO von einer systemischen Herausforderung für die euroatlantische Sicherheit durch China. Wie sehen Sie es? Bedroht China die Sicherheit Europas und der Vereinigten Staaten?
Also in dem Gipfel wird sehr, sehr deutlich gesagt, dass eben China sich an die Seite Russlands gestellt hat und es wird auch erklärt, dass China Technologie liefert, ohne die Russland den Krieg nicht führen kann. China bestreitet das. Es gab auch sehr scharfe Reaktionen aus chinesischer Seite, die das bestreiten. Ich glaube, dass man schon sagen kann, dass China ein enger Verbündeter von Moskau in diesem Krieg geworden ist. Das ist aber ein Grund mehr dafür, aus meiner Sicht jedenfalls, dass man sagen kann, wir können den Krieg so nicht weiterführen und gewinnen, weil die Durchhaltefähigkeit Russlands auch durch chinesische Unterstützung doch enorm ist. Und ich sehe auch nicht, dass sich daran was ändern wird. Insofern ist das jetzt eine Lage, die von Fehlannahmen geleitet war. Man hatte ja gehofft, dass China sich nicht so deutlich an die Seite Russlands stellt, aber sieht jetzt, dass das eigentlich Wunschdenken war. Und gleichzeitig bin ich dafür, dass man auch mit Blick auf China nicht weiter eskaliert, ohne natürlich naiv zu sein. Ich gehöre nicht zu denen, die irgendwie China erstmal alles Gute unterstellen, aber ich gehöre auch nicht zu denen, die China erstmal bedingungslos alles Schlechte unterstellen. Das heißt, ich habe den Eindruck, dass mit China durchaus ein Interessenausgleich möglich wäre, auch in dieser Frage, weil auch China kein Interesse daran hat und haben kann, dass man Grenzen mit militärischer Gewalt verschiebt. Das war nie chinesisches Interesse. Und China hat ja auch schon relativ früh einen Friedensplan vorgelegt, einen 12-Punkte-Plan, wo an erster Stelle stand, dass man die territoriale Integrität von Staaten zu beachten hat. Und ich glaube, da hätte man mit China durchaus mehr machen können. Aber jetzt sind wir eher in einer konfrontativen Lage mit China. Und im Übrigen vollzieht die NATO jetzt auch nur das nach, was in Washington schon lange gesagt und gedacht wird, dass eben China die künftige Hauptbedrohung ist und so weiter. Und ich finde, die NATO sollte da nicht mitmachen. Wenn man sich das Kommuniqué von Washington genau anschaut, dann ist die Sprache auch interpretationsfähig. Also es wird auf der einen Seite gesagt, man bleibt offen für ein konstruktives Verhältnis. Auf der anderen Seite will man seine Awareness hochfahren, also seine Bereitschaft hochzufahren, dass man kritisch auf China blickt. Das ist also interpretationsfähig in diesem Kommuniqué. Ich finde aber nicht, dass die Europäer bei dieser harten amerikanischen Linie mitmachen sollen, dass China jetzt als Kernbedrohung dargestellt wird, sondern wir brauchen auch mit China eine Debatte um einen Interessenausgleich. Und ich finde auch, der Gegensatz zwischen Demokratie und autoritärem System sollten wir nicht überziehen in der internationalen Politik, weil das einfach nur in eine unproduktive Konfrontation führt. Wir brauchen Diplomatie, Interessenausgleich, Respekt vor unterschiedlichen Politikansätzen, und all das geht im Moment ein bisschen in der internationalen Politik in eine andere Richtung. Und alle, die das anmahnen, die werden gleich als naiv gebrandmarkt. Ich finde das aber nicht naiv, sondern ich finde Nüchternheit und Realpolitik und auch die Überlegung, ob man sich gewissermaßen mit so wichtigen Staaten wie China vorbehaltlos anlegen soll, das sollte auch eine Rolle spielen. Und all das spielt in der öffentlichen Diskussion im Moment eine zu geringe Rolle, wie ich finde.
Das sind die Einschätzungen von Professor Johannes Fawig. Er leitet den Lehrstuhl für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Danke, Professor Fawig, dass Sie zu Gast waren heute im Telepolis-Podcast.
Danke, Herr Ringer. Einen schönen Tag.